Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Nimm mal 30 Sekunden Zeit, um deine unmittelbaren Nachbarn zu sagen, schön, dass du da bist. Das reicht. Jetzt habe ich meinen Klicker gefunden. Gerhard, darf ich die erste Folie haben? Christus im Zentrum unseres Auftrags, haben wir ein paar Mal gehört, heute Morgen ist das Thema. Wer von euch hat schon mal auf der Arbeit ein Mitarbeitergespräch, so ein Jahresbeurteilungsgespräch gehabt? Mal kurze Meldung. Auch schon recht viel. Dann könnt ihr vielleicht eine solche Rückmeldung euch vorstellen. Ich habe mir mit Freude einige Sprüche aus echten Mitarbeitergesprächen in die Hände bekommen, aus Amerika allerdings. Also ich weiß, dass es solche Mitarbeiter in Deutschland nicht gibt. Aber das sind Zitate jetzt aus echten Mitarbeitergesprächen. Diese Mitarbeiter ist nicht das schärfste Messer in der Schublade. Geht jeweils um eine andere Person. Herr XY hat ein fotografisches Gedächtnis, aber leider mit aufgeklebter Objektivabdeckung. Einige trinken aus der Quelle des Wissens, Herr XY, aber gurgelt nur. Hart aber herzlich zuletzt, diese Mitarbeiter beraubt irgendwo einem Dorf ihren Trottel. Woher wissen wir, ob wir tüchtig sind als Mitarbeiter oder woher wissen wir, ob wir gut sind als Mitarbeiter? Wer am letzten Samstag bei der Gemeindeversammlung hier im Christuszentrum war, weiß, dass Stefan und ich als Angestellten der Gemeinde, wir haben bestimmte Aufgabenbereiche miteinander definiert und wir haben auch bestimmte Ziele uns gesetzt für dieses Jahr. Und irgendwann mal gibt es dann auch ein Mitarbeitergespräch oder eine Beurteilung, ja, wie tüchtig waren wir beide? So, meine Frage für uns heute Morgen ist nicht, wie tüchtig ich bin oder Stefan ist, sondern wie ist das dann mit uns als Gemeinde? Woher wissen wir, ob wir gut sind? Woher wissen wir, ob wir unseren Auftrag gerecht werden? Woher wissen wir, ob wir tüchtig sind? Und ich wünsche es Jesus von Herzen, dessen Gemeinde wir auch sind, mit vielen anderen zusammen. Ich wünsche es ihm, dass wir nicht unter Aufmerksamkeitsmangel leiden und wissen, ah ja, da war irgendwas, sondern dass wir auch einen klaren Blick haben für den Auftrag, den er uns gegeben hat. Also jetzt ist die Frage, wie kommen wir an diesen Auftrag? Woher können wir diesen Auftrag erkennen, der Jesus uns als seine Gemeinde gegeben hat? Das, was eine Person am wichtigsten ist, kommt sehr häufig zum Ausdruck so in den letzten Momente des Lebens dieser Person oder in den unmittelbare Zeit vor einem finalen Abschied. Ich mache jetzt hier mit euch das ziemlich steil, krasse Gegenüberstellung. Die letzten Worte vor dem Abschied von Adolf Hitler in seinem politischen Testament, ungefähr 1500 Worte, die allerletzte, ich glaube 29, 30 Worte seines politischen Testamentes lauten wie folgt. Vor allem verpflichte ich die Führung der Nation, also es geht um seine Nachfolge, denn er weiß, er nimmt sich gleich das Leben. Vor allem verpflichte ich die Führung der Nation und die Gefolgschaft zur peinlichen Einhaltung der Rassengesetze und zum unbarmherzigen Widerstand gegen den Weltvergifter aller Völker, das internationale Judentum. Das war das Letzte, was er der Welt mitgeben wollte, bevor er sich erschossen hat im Bunker. Sein Auftrag: kämpft gegen das Judentum. Sieg über das Judentum. Das war sein Auftrag an die, die nach ihm gekommen sind. So, vergleich das mit Jesus Christus. Aus dem Matthäus-Evangelium, unmittelbar vor seiner Himmelfahrt. Das Letzte, was er seinen Jüngern sagen wollte. Ich behaupte, das Wichtigste, was er ihnen an die Hand geben wollte. Er sagt, mir ist alle Macht, alle Autorität im Himmel und auf Erde gegeben. Und darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das allerletzte, was Jesus seinen Nachfolgern überlieferte, war: geht raus, geht bis an die letzten Ecken der Welt, und wir wissen mittlerweile, wo die sind, geht dorthin und was? Macht die Menschen zu meinen Nachfolgern. Der hat interessanterweise nicht gesagt: geh überall hin und feiert Gottesdienste. So sehr ich Gottesdienste liebe und so wichtig Gottesdienste sind. Da hat auch nicht gesagt: geh überall hin und erbringe tolle soziale Dienste, dient den Armen. Obwohl das auch zentral ist. Aber das ist nicht das, was er gesagt hat. Der hat auch nicht gesagt: geh überall hin und gründe theologische Seminare und lasst euch ausbilden zu Theologen. So wichtig das auch ist. Aber das ist nicht das, was er auf dem Herzen hat, unmittelbar vor seinem Abschied. Sein Auftrag war: geht hin und mach die Menschen zu meinen Nachfolgern. Die Frage, die mich beschäftigt heute Morgen, ist dann: wie sieht das dann aus? Das ist ja schön zu wissen, so irgendwie Jüngerschaft, kann man vielleicht ein Programm machen oder man kann einen Tiefgang machen, das ist ja prima. Aber wenn diese Jüngerschaft das zentrale Ding ist, worüber, oder behaupte ich mal, wonach wir vom Chef der Gemeinde beurteilt werden: wie gut habt ihr Jünger gemacht? Wie sieht das dann aus im Einzelnen? Wie sieht das aus, Nachfolge Jesu zu machen? Da werde ich mir helfen lassen heute Morgen vom Johannes und werde mich bedienen mit uns zusammen aus dem Johannesevangelium Kapitel 17, das sogenannte hohepriestlichen Gebet. Und zwar aus dem gleichen Prinzip oder vor dem gleichen Hintergrund, wie ich diese sogenannte Missionsbefehl auch ganz wichtig finde. Das ist ja eine Jesu letzten Gebete, bevor er nach Jerusalem einreist und er weiß, was auf ihn wartet. Es wartet ihn der Tod. Es wartet ihn den Abschluss seines Auftrags, und er betet inbrünstig zu seinem Vater. Leider haben wir nicht die Zeit, das gesamte Gebet, also Gesamtkapitel 17, miteinander zu lesen, aber ich werde uns drei verschiedene Abschnitte heute Morgen herausholen. Und Gerhard, tust du mir einen Gefallen und hängst mir das Ding hinten über deine Rückwand, also das Teil von meinem Klicker, dieser USB-Teil, hängst es einfach hinter dem Monitor über die Rückwand, genau. Und da hoffentlich, jetzt haben wir das. So, jetzt, dass ich euch völlig verwirrt habe, das ist das, was wir miteinander lesen wollen. Also die ersten 5 Verse von dem hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17. Vater, die Zeit ist da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm, da haben wir das Thema wieder, du hast ihm ja Macht, also Autorität über die ganze Menschheit gegeben. Damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Jesus weiß, er hat vom Gottvater Autorität bekommen, das ewige Leben dir und mir zu schenken. Das darf er. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich, Vater, zu kennen. Den einzigen wahren Gott. Und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Nun, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, vom Neuen die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt hatte. Jesus hat die Autorität vom Vater bekommen, das ewige Leben zu schenken, das dazu führt, dass die Herrlichkeit Gottes hier auf Erden sich ausbreitet. Das ist Gottes Ziel. Seine Herrlichkeit wie das Wasser der Meer verbreiten zu lassen. Und die Art und Weise, wie er das machen möchte, ist, dass er Jesus die Autorität gegeben hat, neues, ewiges Leben zu schenken, damit wir diese Herrlichkeit in der Welt sichtbar werden lassen können. Ich möchte ein Hauptaugenmerk auf diese Essenz des ewigen Lebens legen. Was ist ewiges Leben? Jesus sagt, dieses Leben, das ich schenken darf, das besteht darin, Vater Gott zu kennen, Jesus Christus zu kennen. Das ist der Kern. Und wir sollten mal ganz kurz hinter dem dahinterstehende griechische Wort gucken, ginosko. Das geht nicht um ein Kennen im Sinne von Wissen. Es geht nicht um das, was sich zum Beispiel oder was ich zum Beispiel beim Studium auf der theologischen Seminar lerne. Es geht nicht um Kopfwissen. Es geht um ein Kennenlernen im persönlichen Sinne. Es geht darum, eine Person kennenzulernen oder etwas durch Sinneswahrnehmung kennenzulernen. Gewissheit, die durch Erfahrung gewonnen wurde. So ein Wissen, so ein Kennenlernen. Letztes Jahr, wo ich kandidiert habe auf die Pastorenstelle hier, ihr habt als Gemeinde zu Recht gesagt, den wollen wir mal kennenlernen. So stellt euch mal vor, die Berufungskommission hätte ein Folder zusammengestellt mit meinem Lebenslauf und mit dem, was mir wichtig ist, wo ich herkomme, was ich gemacht habe, was ich gerne zum Essen mag oder wie auch immer. Und hat jede von euch diesem Folder gegeben, was sagen wir dazu, kein Folder, jo. Ein Ordner, so ein Steward-Aktenordner, mit all dem drinne, was es gilt, über Steward zu wissen. Jeder kriegt das Teil und dann 3 Monate später wird man dazu aufgerufen, eine Stimme dafür abzugeben. Ist das jetzt unser neuer Pastor? Das wäre furchtbar gewesen, oder? Denke ich. Also ihr wolltet logischerweise, ihr wolltet sehen, ja, was ist das für ein? Wie schlägt sein Herz? Was denkt er? Wie kommt er rüber? Was meint er zum Brexit überhaupt? Viele von euch haben freundlichsterweise mich eingeladen mit Becky zusammen zum Essen und zum Austausch und zum Spüren und Schnuppern. Das ist das Kennenlernen, was Jesus hier auch im Sinne hat. Das ewige Leben heißt es, Gott, den Vater und den Sohn so kennenzulernen, dass man sein Herz spürt, dass man sein Inneres immer mehr versteht. Gott sagt, ich möchte, dass die Menschen mich kennenlernen und hat Jesus die Autorität gegeben, dieses auch zu ermöglichen, also indem er seinen Auftrag auch erfüllt hat. Christus im Zentrum unseres Auftrags bedeutet das, dass wir unterwegs sind mit dem Auftrag, Menschen zu helfen, dass sie Gott kennenlernen. Und zwar nicht hier, sondern hier. Ein Merkmal einer tüchtigen Gemeinde mit Christus im Zentrum ist es, dass sie Nachfolge Christi machen, und das sind Menschen, die Gott kennenlernen. Also bei unserem Jahresgespräch oder bei unserem Gespräch letztendlich mit dem Chef der Gemeinde, mit Jesus, da wird es nicht heißen, wie groß war der Gottesdienst oder wie viel dies, das und jenes habt ihr gemacht. Eine Frage wird sein, und wie war das mit, was habt ihr gesehen, was habt ihr erlebt, wie viele Menschen sind vom Neuen geboren worden, wie viele Menschen haben Gott kennengelernt? Wart ihr da gut oder mangelt es irgendwie an Aufmerksamkeit an der Stelle? Nur mal zur Vorwarnung, damit ihr die Frage schon mal gehört habt. Es ist ja nicht umsonst, dass wir letztes Jahr unsere Gemeindeauftrag so definiert haben, im Sinne von einer Beziehungsförderung. Das Christuszentrum in Itzehoe gibt es, um Beziehungen zu fördern, in drei Richtungen. Einmal nach oben zu Gott, da sind wir an dieser Stelle. Das ist unser Auftrag, diese Beziehung zu fördern, zu forcieren. Zweiter Punkt, da gehen wir zu Johannes zurück. Wir machen einen Sprung jetzt zu Vers 16. Und Jesus redet, er betet für die Jünger um ihn herum. Er betet nachher auch für diejenigen, die das glauben, was die Jünger um Jesus herum weitergegeben haben. Wir wissen, wer aufmerksam den Eingangstext aus Matthäus 28 gelesen hat. Da hat Jesus seinen Jüngern gesagt, geht dorthin und lehrt sie alles, das, was ich euch gelehrt habe. Gebt das weiter, was ich euch in die Hände gegeben habt. Also gucken wir mal hier, was hat Jesus für seine Jünger gebetet. Sie gehören nämlich nicht in der sonstigen Welt, so wenig wie ich, also Jesus sagt von sich, seinem Vater gegenüber, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Und hier gilt es an dieser Stelle ein wenig theologisch zu werden. Da müssen wir unterscheiden, da müssen wir auch wissen, was der Unterschied ist zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Zwei große Worte, zwei sehr bedeutende Worte. Die Rechtfertigung ist das, was einem Menschen passiert in dem Moment, wo dieses Senfkorn des Glaubens, wo diese Funke im Herzen überspringt, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und es kommt zu einer Wiedergeburt. Etwas Neues entsteht, das auf Ewigkeit besteht. Und das ist wie ein Lichtschalter, das ist ein Ein-Aus. Da bist du aus Gottes Augen, entweder bist du errettet oder du bist es nicht. Das ist wie Schwangerschaft, gibt es nicht dazwischen. Also entweder bist du in Gottes Augen gerecht gemacht worden in Christus, weil er auf geheimnisvolle Weise das zugelassen hat, dass Christi eigene Gerechtigkeit auf dich übertragen worden ist in dem Moment, wo die Lichtschalter geschaltet wurde. Oder halt auch nicht. Das hat mit unserem Status zu tun. Das hat mit der Sicht, wie Gott dich sieht, zu tun. Wenn du in Christus bist und er auf dich schaut, dann sieht er nicht dich in deinem Mangel, sondern er sieht Christus und seine Gerechtigkeit. Entweder oder. Ganz oder gar nicht. Unsere Heiligung dagegen, das ist ein Prozess, das mit diesem Moment beginnt. Und das ist ein Veränderungsprozess, also wenn ich anhand meines Beispiels das beurteilen kann, das geht in diesem Leben nicht zu Ende. Also das ist der Prozess, wo wir uns verändern lassen von Gott durch sein Wort, durch den Geist. auf das Ziel hin, dass wir Christus ähnliche werden. Schritt für Schritt, Tag für Tag. Und das ist ein langes Ding, solange uns Gott hier auf Erden Zeit gibt. Das ist die Heiligung. Beispiel aus, nicht aus meiner Vergangenheit, sondern jetzt aus meiner Zukunft. Ihr merkt euch bitte alle den Termin 2. Mai. So, am 2. Mai passiert etwas ganz Gewaltiges bei mir und auch bei Rebecca. Wir werden nämlich deutsche Bürger. Ja, finde ich auch cool. Die meisten von euch, ihr habt euch gar nicht wählen können. Aber wir haben es uns ausgesucht. Also in dem Moment, und es wird feierlich im Kreistagssaal hier in der Stadtverwaltung mit einigen anderen, dann wird feierlich dann ein Zertifikat überreicht. Und in dem Moment wird Stuart Deutsche. Es ändert sich schlagartig mein Status. Also hier und heute bin ich Ausländer mit Aufenthaltsrecht. Ja, danke. In dem Moment, wo das mir zugesprochen wird, ich bin deutscher Staatsbürger, bin ich halt nicht mehr Ausländer, sondern bin ich deutscher Staatsbürger. Wir. So, das ist wie Rechtfertigung. Lichtschalter, ein aus. In eine Sekunde davor bin ich gern gesehener Gast, behaupte ich mal. Und in dem Moment bin ich zugehörig. Es gibt keinen Unterschied mehr. Aber, da sagst du auch zu Recht, heißt das dann, dass er perfekt Deutsch sprechen wird? Ich habe mich erkündigt, das ist leider nicht mit im Paket. Mein Status ändert sich schlagartig, aber leider wird die Grammatik und mein Akzent hängt das jetzt hinterher. Das ist nämlich ganz blöd, wenn du als Volldeutsche nicht richtig so 100% Deutsch kannst, ne? Das fiel mir vor ein paar Wochen ein. Ja, jetzt bist du nicht mehr Ausländer, der einigermaßen gut Deutsch kann, sondern du bist Deutscher, der grottenschlecht Deutsch kann. Aber für einen Deutscher kann ich wirklich gut Englisch. Ne? Ja, lange in der Schule gehabt. Das Beispiel fängt gleich an, so ein bisschen zu hinken. Aber der Punkt ist, also gehen wir davon aus, dass Gott mir Gnade schenkt und ich darf noch 25 Jahre als Deutscher hier leben. Und vielleicht verliere ich meinen Akzent Jahr für Jahr. Und vielleicht mit eurer gnädigen, liebevollen Hilfe, vielleicht kriegen wir hier oder da mal grammatikalische Ungereimtheiten auch ausgemerzt. Das ist eher diese Heiligung zu vergleichen. So ein stetige Veränderung in das Bild hinein, wo die Reise hingeht. Zurück zu Johannes. Jesus sagt, diejenigen, wo die Lichtschalter umgestellt worden ist, durch die Gnade Gottes, diejenigen, die zum ewigen Leben finden, da fängt die Reise erst an. Und diese Reise ist eine Reise der Veränderung in das Ebenbild Christi hinein. Und das ist diese Geweihtwerden. Da gucken wir uns auch, um es deutlicher zu machen, da gucken wir uns das Griechische an. An dieser Stelle steckt das Wort Hagiazo dahinter. Und das hat mit einem ausgesondert werden zu tun. Das heißt, nicht mehr sinnbildlich nicht mehr für den ordinären Gebrauch, nicht mehr für den Alltagsgebrauch, sondern ein gottgeweihter Gebrauch angenommen zu haben. Ich greife mal vorsichtig zum Abendmahlgeschirr zurück. einfach um es zu verdeutlichen, wenn Stefan und ich hier in der Woche uns treffen und ich koche mir einen englischen Tee, könnt ihr euch vorstellen, dass ich das Abendmahlgeschirr aus dem Schrank raushole und gieße mir da einfach meinen Tee rein? Das wäre irgendwie ein Unding, oder? Weil das Abendmahlgeschirr ist. Und das liegt daran, gut, das ist für sich kein heilige Gegentum, aber es ist irgendwie ausgesondert für diesen bestimmten Zweck. Dankeschön. Und Jesus sagt, diejenigen, die dieses Geschenk des neuen Lebens bekommen haben, die werden auch im laufenden Prozess, die werden geweiht, die werden besonders gemacht. Die sind nicht mehr wie das Alltagsgeschirr. Wir sehen gleich später, die gehören nicht mehr zur sonstigen Welt, das Gott nicht kennt, das Gott nicht geweiht ist, das Gott nicht im Zentrum hat. Wir sind als Nachfolger Jesu, wir sind dazu gerufen, selbst welche zu sein, die sich verändern lassen, stetig von Gott. Und wir sind dazu berufen, als Gemeinde Nachfolger zu machen, die sich auch von Gott verändern lassen. Also es ist nicht unser Auftrag, oder ich sage es besser so, wir wären nicht gut in unserem Auftrag, wenn wir die Türen ganz breit aufmachen würden und sagen, alle können kommen, so wie du bist. Also das finde ich ein guter Satz. Aber du darfst dann so bleiben, wie du bist. Das fände ich dann, wir fehlten unserer Auftrag. Denn unser Auftrag ist, Menschen dorthin hinzuführen, sie dorthin zu helfen, dass sie Gottes Veränderung auch zulassen in ihrem Leben, dass sie ständig, wie wir alle, in das Ebenbild Christi verwandelt werden. Wie geschieht das? Ich habe das jetzt überspielt, aber das geschieht unter anderem durch das Wort Gottes, dein Wort. Also Jesus sagt, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Und dein Wort ist die Wahrheit. Das ist mir wichtig zu sagen an der Stelle, unser Umgang mit Gottes Wort, mit der Bibel, auch mit dem Wirken des Heiligen Geistes an der Stelle, das muss immer auf diese Gott kennenlernen bauen, auf die Erfahrung, auf das Erleben vom lebendigen Gott, damit es zu einer überzeugten Beziehungsverhältnis führt zwischen der Person und Gott, dass das Handeln, dass die Taten, dass die Worte, dass das Lebensstil aus der Beziehung herausfließt, weil man es gerne möchte, weil man eine Liebesbeziehung aufkommen lassen hat zwischen mir und Gott. Es geht nicht darum, Dogmen zu lehren und zu sagen, wenn du ins Christuszentrum kommst, dann musst du erstens das und zweitens das und drittens das, damit wir das Benehmen der Menschen durch die Dogmen prägen. Darum geht es nicht. Die Lehre ist da, aber die Lehre, die muss durch diese Herzensbeziehung in die Echtheit, in die Authentizität hineinwachsen, damit wir als Menschen authentisch mit Gott unterwegs sind, damit wir wahrlich Salz und Licht werden, damit wir unsere eigene Leuchtkraft in der Welt ausstrahlen. Und somit kommen wir zum dritten Punkt. Eine ganz theologische Anmerkung an diese Stelle. Die Verse 16 und 17, die wir vorhin betrachtet haben, die befinden sich in der Bibel zwischen den Versen 15 und 18. Man muss studieren. Für manche Leute sind solche Dinge verschlossen. Also wir gucken, was unmittelbar davor kommt und was unmittelbar danach kommt. Also was wir vorhin gelesen haben. Und ich habe ihnen dein Wort weitergegeben. Und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören. So wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung in Vers 18. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Jesus bringt zum Ausdruck in diesem herzlichen Gebet, er weiß, dass diejenigen, die angefacht worden sind vom Geist Gottes, diejenigen, die sich verändern lassen wollen durch sein Wort, verwandeln lassen wollen, die sind jetzt fremd in der Welt, in der sie unterwegs sind. Das ist eine Welt, die Gott nicht kennt. Und Nachfolge Jesu, wo das Licht Christi in ihnen brennt, die sind anders. Die sind jetzt Fremde. Das sind, um zu meine Bürgerschaft zurückzukommen, wir sind als Himmelsbürger unterwegs hier auf Erden. Es lebt etwas Neues in uns und das macht uns, auch aus Gottes Sicht, das macht uns anders. Und so wie der Vater den Sohn gesandt hat in die Welt hinein und so wie der Vater und den Sohn den Heiligen Geist gesandt hat, auf das Ziel hin, dass Gottes Herrlichkeit sich verbreitet, so sendet der Geist Gottes uns, die Nachfolge Christi, die Gemeinde, so sendet uns der Geist auch in die Welt. Und das ist, wenn man so will, das ist gute Nachricht. Denn wenn das nicht der Fall wäre, wenn es hieß an dieser Stelle und Gott ruft, oder Vater ruft sie aus der Welt heraus, damit sie sich nicht beschmutzen lassen von dieser ungöttlichen Welt, dann würden wir alle jetzt hier uns im Kloster begegnen. Denn das ist der Ansatz, den die Mönche genommen haben. Die haben gesagt, das ist, wir sondern uns ab in dem Sinne, dass wir uns aus der Welt entziehen und wir kümmern uns um die Dinge Gottes innerhalb unserer Klostermauern. Und das sagt Jesus eben halt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ihr seid herausgesandt in die Welt als welche, die anders sind. Und da sind wir ganz schnell beim Licht und Salz wieder. Es entsteht, wenn es gut läuft mit Jesu Auftrag, mit seiner Gemeinde, entsteht eine Spannung, eine von Gott gewollte Spannung zwischen den Nachfolge Christi und der Welt, in der sie unterwegs sind. Logischerweise, weil diese Welt, in der wir unterwegs sind, lebt nicht nach Gott, lebt nicht für Gott, lebt nicht mit Gott. Gott lebt nicht in ihr, aber in uns. Und er sagt, geht hinaus und sei anders in der Welt. Und wir haben, nicht nur wir, sondern jede Gemeinde hat eine wirkliche Herausforderung an der Stelle, in diese Spannung oder diese Spannung auszuhalten. Und es gibt im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten, was in dieser Spannung passiert. Die eine Möglichkeit ist, dass Gemeinden sagen, wir möchten zugänglich werden für die Menschen dieser Welt. Wir möchten mit einer guten Motivation, wir möchten sie begegnen und wir möchten sie aufnehmen in unsere Mitte. Aber das machen wir, indem wir uns anpassen und der Unterschied möglichst gering machen. Und dann hast du Gemeinden, die sich von der Welt nicht mehr unterscheiden. Dann hast du Gemeinden, die nicht mit dieser Licht, dieser Leuchtkraft strahlen. Und wo man ein bisschen schmeckt, da schmeckt man kein oder wenig Salz. Das ist ja nichts, was ihn ausmacht von den Leuten, die mit Gott nicht unterwegs sind. Und das macht mein Herz traurig, dass es solche Gemeinden gibt. Gott sei Dank gehöre ich eine solche nicht. Also wenn ich das Gefühl gehabt hätte, so in unserer gegenseitigen Beurteilungsphase, also ihr wisst ja nicht, aber ich habe euch auch beurteilt. Ne? Und wenn ich das Gefühl hätte, hier ist ja kein Licht, und wenn ich das ist kein schönes Bild, wenn ich hier euch ein bisschen, wenn ich da kein Salz gespürt hätte, dann wäre ich auch nicht angetreten. denn das wäre keine Gemeinde, die ihr Auftrag Christi erfüllt. Wir sind dazu berufen, anders zu sein. Und wir sind nicht dazu berufen, uns in dem Sinne der Welt anzupassen, dass die Spannung möglichst gering wird, dass wir sie aushalten, sondern wir sind dazu berufen, uns zu überlegen, uns leiten zu lassen durch den Heiligen Geist. Wie können wir am effektivsten in der gegebenen Umfeld, in der wir sind, wie können wir mit Gottes Hilfe diese spannungsvolle Botschaft und unsere Andersartigkeit ausleben auf eine Weise, dass fruchtbar wird. Auf eine Weise, dass Jesus sagen, dass Menschen sagen, da ist etwas, ich möchte das auch kennenlernen. Die leuchten irgendwie, die schmecken anders, ihre Gemeinschaft ist anders. Die haben manch wirklich komische Ansichten. Aber ich bin fasziniert von diesem Volk. Ihr braucht euch, denke ich, nicht allzu lange zu überlegen, auf welche Seite ich da stehe. Also ich bin nicht eine, der dieser Unterschied geringe machen möchte. Aber ich möchte von Herzen mit euch zusammen, mit dem Geist Gottes, anhand des Wort Gottes überlegen, wie können wir für Jesus, mit Jesus, noch effektiver, noch fruchtbarer werden in unserem Auftrag, unter diesen Menschen zu sein, nicht von diesen Menschen, nicht von dieser Welt, aber in diese Welt mit Jesu Leuchtkraft und Jesu salzig sein. Wie können wir auf fruchtbare, erfolgreiche, liebevolle, herausfordernde Weise, wie können wir Menschen gewinnen in seine Nachfolge, in unserer Umgebung? Also, einmal noch zum Schluss. Christus im Zentrum unseres Auftrags. Unser Auftrag ist, meine ich, recht deutlich aus der Schrift zu erkennen, Nachfolge Jesu zu machen. Wie sehen Nachfolge Jesu aus? Das sind Menschen, die Gott kennenlernen. Das sind Menschen, die in diese Beziehung mit Jesus Christus hineintreten und sich verändern lassen von Gott. In das Ebenbild Christi. Und das sind Menschen, die sich als Gesandte Christi verstehen, gesandt in die Welt hinein, anders zu sein, anders zu leben, andere Werte zu vertreten, auf eine Weise, das so liebevoll ist, so gewinnend ist, so beeindruckend ist, so kraftvoll ist, dass Menschen sagen, ey, diesen Gott, da will ich selber reinschnuppern. Ich würde gerne mit uns beten. Jesus, das erfüllt uns auf der einen Seite mit Dankbarkeit, dass wir dabei sein dürfen, dass in deiner Gnade, dass du uns gerechtfertigt hast, dass wir wissen dürfen, dass als unser himmlischer Vater auf uns schaut, dass er nicht unsere Verfehlungen sieht, sondern dass er deine Gerechtigkeit sieht. Jesus Christus, herzlichen Dank, herzlichen, herzlichen Dank dafür, dass du deinen Auftrag für uns erfüllt hast und dass du dieses neue Leben in alle Ewigkeit auch ermöglicht hast. Und wir stehen hier als welche, die auch in etwas Ehrfurcht und mit schlotternden Knien auch betrachten, mit welchem Auftrag du uns beauftragt hast. Und wir wissen zu 100%, das können wir nicht alleine. Wenn wir das alleine machen würden, dann geht's schief, kommt nicht das bei raus, was dabei rauskommen soll. Also danken wir dir von Herzen, dass du uns den Geist gesandt hast. Geist Gottes, du bist herzlich willkommen hier in unserer Mitte. Du bist herzlich willkommen in unsere Leben. Wir bitten dich, setz dein Werk fort. Setz dein Verwandlungswerk in uns, in jedem Einzelnen fort. Und setze dein Werk in diesem Christuszentrum fort, auf das Ziel hin, dass die Herrlichkeit Christi sich in Itzehoe, in Steinburg, in Schleswig-Holstein, in der ganzen Welt sich ausbreitet durch ein Volk, das leuchtet und nach himmlischem Salz schmeckt. Amen. So segne dich der Herr, und der Herr behüte dich auch in diese Welt, von der du nicht mehr bist. Der Herr lass seine Angesicht über dir leuchten, so wie du in diese Welt hineinleuchtest. Und der Herr schenke dir seinen Frieden, den diese Welt nicht kennen kann. Und Jesus, wir bitten dich um Gnade, dass deine Herrlichkeit von diesem Ort immer mehr ausgeht, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und in eine lebendige Beziehung zum lebendigen Gott treten. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. Amen.